Shalom. Jüdisches Leben heute.
Mit Micha Guttmann willkommen am Freitagnachmittag am Vorabend des Schabbat. Deutschland feiert gegenwärtig 100 Jahre Bauhaus. Die heute weltweit bekannte Hochschule für Gestaltung wurde 1919 in Weimar gegründet, siedelte 1925 nach Dessau über und wurde 1933 von den Nazis in Berlin geschlossen. Das Bauhaus prägte die Architektur und das Kunsthandwerk des 20. Jahrhunderts wie kaum eine andere Institution. Berühmte Künstler und Architekten wie Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Paul Klee und Wassily Kandinsky unterrichteten an der Hochschule. Auch Jüdinnen und Juden lehrten und studierten dort. Was rechten, antisemitischen Kreisen als Vorwand diente, das Bauhaus als angeblichen Hort von Juden und Marxisten zu denunzieren. Ein Beitrag von Otto Langels.
Was ist denn das für ein Gebäude? Doch, doch, das ist das Bauhaus. Ja, was ist das Bauhaus? Alles Juden. Das war die Popoli, nicht wahr? Wir haben es nicht ganz leicht gehabt in Weimar.
Felix Klee, Sohn des berühmten Malers und Bauhauslehrers Paul Klee, erinnerte sich Jahrzehnte später, was Anfang der 1920er Jahre die Bevölkerung von der bekannten Kunstschule hielt. Dabei war nur ein Sechstel der Bauhausschüler jüdisch und zu Beginn kein einziger Dozent. Doch von Anfang an war das Bauhaus Angriffen reaktionärer Kräfte ausgesetzt. Walter Gropius, der charismatische Leiter, hatte 1919 mit einem revolutionären Manifest zu einem geistigen Abenteuer aufgerufen. In der Einheit von Kunst und Handwerk sollte die Keimzelle einer neuen Gemeinschaft und gerechteren Gesellschaft entstehen. Dieser mythisch aufgeladene Ansatz zog die junge europäische Avantgarde an, darunter auch Juden. Anneliese Fleischmann wollte Malerin werden und fand schließlich in der Weberei ihren ganz eigenen Weg zur Abstraktion. 1925 heiratete sie Josef Albers, den Meister der Farblehre. 1930 entwarf sie, wie sie sich später erinnerte, für die Bundesschule in Bernau bei Berlin einen Vorhang.
Ich hatte die Idee, eine Oberfläche aus einer Art Zellophan zu machen. Aus Florenz hatte ich eine gehäkelte Mütze aus diesem Material mitgebracht. Ich trennte sie auf und versuchte daraus eine mit Zellophan überzogene Wandbedeckung zu machen. So hatte ich eine lichtreflektierende und eine schalldämpfende Seite.
Auf diesen Geniestreich folgte eine Einladung in die USA, sodass sie als sogenannte Halbjüdin nach der Machtübernahme der Nazis 1933 emigrieren konnte. Aus Wien brachte Johannes Itten, einer der ersten Meister, einige Schüler mit ans Bauhaus, darunter Friedel Dicker und Franz Singer. Vielseitig begabt interessierten sie sich für Buchbinderei, textiles Arbeiten, Lithografie und Theater. Sie profitierten von den vielfältigen Möglichkeiten des Bauhauses, lehnten aber den Mystizismus Ittens ab, so die Malerin Edith Kramer, eine spätere Schülerin Friedel Dickers.
Der Itten war ja so auch religiös und so. Das haben die gescheiten Juden, so wie die Friedel und der Franz Singer, nicht angenommen, nicht? Sie wurden ja auch eigentlich aus Weimar herausgeekelt mit antisemitischem Beigeschmack, weil sie zu gescheit waren und kritisch waren, nicht?
In den 1920er Jahren eröffneten Singer und Dicker in Berlin und später in Wien Ateliers und entwarfen erfolgreich Wohnhäuser, Möbel und Kindergärten. Doch die Liebesbeziehung zerbrach. Friedel Dicker zog nach Prag, heiratete ihren Vetter Pavel Brandeis, arbeitete mit ihm für eine Textilfabrik und unterstützte Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich. Doch als die Nazis 1938 Tschechien besetzten, lehnte sie eine Flucht ab, da es für ihren Mann keinen Ausweg gab. Beide wurden 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo Friedel Dicker einen Kindergarten aufbaute, in dem die Kinder in Malkursen liebevoll betreut wurden.
Nicht nur von der Friedel als Kunstlehrerin, sondern von allen Lehrern in Theresienstadt. Und solange sie gelebt haben, war da ein großes geistiges Leben. Und die Friedel war da mittendrin und hat sich sehr gefreut daran.
Im Herbst 1944 folgte Friedel Dicker ihrem Mann freiwillig nach Auschwitz und wurde dort kurz nach ihrer Ankunft ermordet. Eine Reihe von jungen Osteuropäern wie Ariel Sharon und Shlomo Bernstein waren schon in den 1920er Jahren nach Palästina ausgewandert, um am Aufbau eines neuen Staates mitzuwirken. Sie wurden nach Dessau ans Bauhaus geschickt, um dort ihre Kenntnisse in Architektur zu erweitern. Oder sie waren, wie Munio Weinraub, direkt nach Dessau gekommen und prägten nach der Flucht vor den Nazis die Entwicklung der israelischen Architektur, vor allem der Kibbutzim. Der frühere Leiter der Stiftung Bauhaus Dessau, Philipp Oswald.
An sich muss man konstatieren, dass im Kibbutz sich in einer Weise die Ideen der Moderne und auch des Bauhauses umgesetzt haben wie nirgendwo sonst. Wo man wirklich ernst gemacht hat, einen neuen Menschen zu schaffen, eine wirklich funktionale Architektur zu formen, das ist dort passiert.
Ariel Sharon baute Arbeitersiedlungen in Tel Aviv. Munio Weinraub stürzte sich in die Gestaltung der Kibbutzim. In zahllosen Häusern und Gebäuden lässt sich der Einfluss des Bauhauses erkennen. 1949 wurde Sharon von Ben-Gurion mit dem Gesamtplan für den neuen Staat Israel betraut. Weinraubs Arbeit gipfelte im Bau der zentralen Gedenkstätte Yad Vashem.
Jüdinnen und Juden am Bauhaus in Weimar und Dessau. Das war ein Beitrag von Otto Langels und das war's für heute. Am Mikrofon war Micha Guttmann. Guten Tag und Shalom.